einen Raum einnehmen. Und erst in den, oder das heißt erst, aber dann in den 1980er Jahren entwickelt sich noch so eine Art Zwischenposition, eben vorangetrieben von einer breiten Koalition. Da waren Akteure aus der Wissenschaft, aus der Politik, aus der Wirtschaft, auch Teile, moderate Teile der Umweltbewegung daran beteiligt, die gesagt haben, es stimmt, das ist ein wirklich, die ökologischen Probleme sind wirklich essentiell, es ist ein ernsthafter Bedrohung. Aber hier widersprechen wir, es ist kein Symptom einer Krise der Modernität. Umgekehrt, gerade eine noch weitergehende Modernisierung, nämlich eine ökologische Modernisierung, die wird das Problem am besten lösen können. Und ja, diese Idee der ökologischen Modernisierung entwickelte sich in den 1980er Jahren. Wie auch schon anfangs gesagt hat, also ab den 1990er Jahren war das dann so die Leitvorstellung von, was ist Umweltpolitik und was ist Klimapolitik oder wie sollte die aussehen. Und ein Knackpunkt oder ein besonderer Kern ist natürlich der Umgang mit Wachstum. Und wo vorher dieser Gegensatz immer aufgemacht wurde, man muss sich entscheiden, entweder Umweltschutz oder eben Wachstumsprimat, wurde jetzt gesagt, es gibt grünes Wachstum. Also erst wurde man das, zunächst hat man eher vom nachhaltigen oder auch vom qualitativen Wachstum gesprochen. Später ein grünes Wachstum, gibt international die Formulierung Green Economy auch. Und also man geht davon aus, es gibt nicht mehr diesen Gegensatz, sondern es kann eine Synthese geben, eben dieses nachhaltige Wachstum. Dieses Argument wird eigentlich so weit getrieben, dass man sagt, wenn man wirklich effizienten Umweltschutz will, dann geht es auch eigentlich nur mit Wirtschaftswachstum. Das ist die Bedingung, weil wir zum Beispiel wahnsinnige Investitionen brauchen in neue Infrastrukturen der erneuerbaren Energien zum Beispiel. Oder wir brauchen Wirtschaftswachstum, um eben innovative Technologien zu entwickeln, mit denen wir das Problem lösen können. Und gleichzeitig ist Umweltschutz auch ein Wachstumsmotor. Das ist so eine richtig funktioniert eine tolle Win-Win-Situation, in der wir nämlich neue Technologien entwickeln, die können wir dann irgendwie exportieren, haben wir Exportschlager, das treibt gleichzeitig unsere Wirtschaft voran. Also eigentlich aus diesem ehemaligen Gegensatz, man muss sich entscheiden, man kann nicht beides haben, wurde die Synthese davon, das passt super zusammen. Das gibt es seitdem als Leitvorstellung innerhalb der Umweltpolitik und ich habe jetzt mal im aktuellen Koalitionsvertrag wird es auch wirklich sehr schön nacherzählt. Man findet da diese Position ganz klar wieder. Ich habe jetzt ein Zitat rausgenommen, aber es gibt halt verschiedene Stellen, taucht es auf. Ich lese es jetzt vor und ihr könnt da mitlesen zum besseren Verständnis. Wir wollen die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland als Grundlage für nachhaltiges Wachstum, Wohlstand und hohe Beschäftigung in einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft erhöhen. Also diese Überzeugung, mit grünem Wachstum sowohl die Klimakrise zu lösen, als auch die Wirtschaft um neue Wachstumsimpulse zu verschaffen, findet sich da stark wieder. Warum ist diese Idee der ökologischen Modernisierung eigentlich so erfolgreich? Also vor allem, wenn man ja letztlich ja alle wissen, in der Vergangenheit gab es das ja nicht, grünes Wachstum. Warum glauben dann eigentlich so viele Leute daran, dass das möglich ist? Und das ist ja, klar, es ist eine ökonomische und politische Elite, die das vorantreibt, aber es gibt tatsächlich auch relativ viel Zustimmung dazu. Und das hat mit dem Versprechen zu tun oder der Vorstellung von Gemeinwohl, die sich dahinter verbirgt. Und das ökomoderne Versprechen bezieht sich eben gleichzeitig auf die Bewältigung der ökologischen Krise und die Stabilisierung gesellschaftlicher Strukturen. Es kann so weitergehen. Wir brauchen keinen Bruch mit Produktions- und Konsummustern. Wir können weiter ähnlich produzieren wie jetzt, vielleicht andere Technologien. Wir können ähnlich viel konsumieren, nur eben grüne Produkte. Dahinter, das ist auch teilweise gekoppelt oder hat auch mit die Ursache, dass man glaubt, was anderes wäre ja auch gar nicht durchsetzbar. das will ja niemand. Also es gibt natürlich auch teilweise Positionen von Umwelt-NGOs, vielleicht gibt es auch bei Grünpolitikerinnen, die eher von der Annahme kommen, wir schaffen es nicht, etwas anderes durchzusetzen, also können wir doch nur auf die ökologische Modernisierung hoffen, weil das geht vielleicht. Das kriegen wir auf jeden Fall politisch durch, weil das stört ja niemanden groß. Und dann klammert man sich dann fest, dass das irgendwie funktionieren muss. Und es gibt halt eben diesen großen, also hat einen geringen Glaube an politische Stadtführung, aber einen sehr großen Glaube an technische Lösungen und an marktbasierte Lösungen. Also das als realistisch, also das, wenn man realistisch, das jetzt, ich rede immer von der SPD, die das vertreten, realistisch ist eigentlich marktbasierte Lösungen, also irgendwelche Anreize zu setzen, Subventionen für Elektroautos zum Beispiel. Oder eben Technofixes werden das Problem in den Griff kriegen. Also Technofixes sind technische Lösungen, Ansätze, um Symptome zu bekämpfen, ohne in die gesellschaftlichen Strukturen eingreifen zu müssen. Diese Fokussierung auf marktbasierte Lösungen und Technofixes wird auch schön gezeigt im aktuellen Koalitionsvertrag, da findest du das wieder. Vielleicht die Formulierung so passend finde, will ich auch nochmal vorlesen. Wir werden Unternehmen und Beschäftigte bestmöglich unterstützen, Innovation fördern und neues Zutrauen im Gründergeist, Innovation und Unternehmertum schaffen. Wir müssen die Klimakrise gemeinsam bewältigen. Darin liegen auch große Chancen für unser Land und den Industriestandort Deutschland. Neue Geschäftsmodelle und Technologien können klimaneutralen Wohlstand und gute Arbeit schaffen. Also hier findet sich dieses ökumodelle Versprechen 1:1 wieder. Ich gehe jetzt noch auf einen weiteren Aspekt der ökumodellen Strategie ein, nämlich den der Entpolitisierung. Und damit meine ich, dass Entscheidungen, die getroffen werden, nicht als Entscheidungen zwischen unterschiedlichen Visionen verhandelt werden. Also es passiert nicht, dass man sagt, man könnte sich jetzt eine sozialökologische Transformation unterschiedlich vorstellen und wir entscheiden uns für eine und wir würden uns dabei unterstützen und andere Leute machen dann einen anderen Vorschlag und man ringt um verschiedene politische Ideen. So wird aber innerhalb des ökomodernen Paradigmas gar nicht argumentiert. Man beruft sich auf Experten und sagt, es wäre natürlich eine Entscheidung gefällt. Es ist nicht so, dass es keine Entscheidungsfreiheit gibt. Es werden Entscheidungen gefällt, aber die werden als Sachzwang gefällt. Man sagt, wir haben gar keine andere Wahl. Wir müssen so handeln. Es geht eigentlich nur um die Frage, also die Fragen, die man entscheiden kann und muss, werden eng geführt auf, wir brauchen nur die richtigen Technologien. Welche Technologien sind das denn jetzt? Und wie schaffen wir es, die zu entwickeln und Akzeptanz für die Technologie zu schaffen? Ja, und man versucht, diese Fragen nicht zu politisieren, also nicht zum Gegenstand von konfliktiven Auseinandersetzungen zu machen. Es gibt also die Strategie der Konfliktvermeidung, indem man möglichst wenig Eingriffe in die Industrie hat, also eher Subventionen vergibt und wenig reguliert, aber auch auf die Bereiche Bevölkerung versucht, möglichst wenig in Lebensstile einzugreifen. Man kann ja auch, also ich würde auch diese Umgang mit den Kohleregionen darunter fassen, also da wurde einfach ganz viel Geld locker gemacht, wo jetzt nicht genau klar ist, was passiert mit dem Geld eigentlich. Es gibt wahnsinnige Entschädigungen für Energieunternehmen, nur damit die einem Konsens zustimmen und mit dem Geld, also es wird wahrscheinlich dazu führen, dass die Kohlekraftwerke sogar länger laufen, weil da wurden sozusagen so Endpunkte 20 Abgeschaltungen vereinbart und wenn sie bis zu dem Punkt dann abgeschaltet werden, gibt es Kompensationsentschädigungszahlungen. Wenn sie vorher abgeschaltet werden, weil sie sich ökonomisch nicht mehr rentieren, kriegt man nicht diese Entschädigungszahlungen. Also es kann sich unter Umständen betriebswirtschaftlich lohnen, Kohlekraftwerke länger laufen zu lassen. Das war jetzt ein Kurs, ich glaube, das hatte ich eigentlich gar nicht geplant, aber der ist mir jetzt so rausgerutscht, weil ich das so absurd finde. Ja, das habe ich schon gesagt, es wird eher versucht zu subventionieren, statt zu regulieren. Und man probiert den Energieträger zu wechseln, also erneuerbare Energien zu fördern und ansonsten die Wirtschaftsweise, die Produkte, die produziert werden, bei direkt zu verwenden. Jetzt komme ich zu diesem Punkt, der diesen illustrativen Charakter hat, dass ich diese Hoffnung auf grünes Wachstum als eine faustische Wette interpretiere. Also ich rede von diesem Drama von Faust von Goethe und da geht Faust einen Pakt mit Mephistopheles ein und dieser Pakt ist aber an eine Wette geknüpft. Und die Wette lautet so, erst dann, wenn Faust untätig, selbstgefällig oder nur für den Moment lebt, erhält Mephistopheles dessen Seele. Das heißt, Faust verpflichtet sich zu einem permanenten Streben. Und ich finde, das kann man auch in dieser Hoffnung auf grünes Wachstum wiederfinden. Da lautet die Wette so, wenn wir permanent nach Fortschritt streben, dann können wir die Klimakatastrophe abwehren, ohne auf Wachstum verzichten zu müssen. Aber wir müssen permanente Innovationen schaffen. Faust ist im zweiten Teil von Faust, wird er zum Kolonisator, so ein Krieg und der Herrscher, der gewinnt, spricht Faust so eine Küstenstreife zu. Und Faust geht da hin und hat die Idee, ich will noch mehr Land, ich baue Dämme und Kanäle und trotzdem mehr Land ab. Nutzt die Arbeitskraft der dort lebenden Bevölkerung und neue Technologien, die man da noch nicht kannte, um dieses Vorhaben umzusetzen. Bei der ökologischen Modernisierung ist es so, dass man versucht, permanente technische und soziale Innovationen hervorzurufen und zu fördern. Ich habe hier jetzt Beispiel als technische Innovation Elektromobilität, als soziale Innovation Carsharing genannt. Das Ziel ist, man braucht eine schnelle und hinreichend starke Entkopplung des Wachstums von Ressourcenverbrauch und von Treibhausgasemissionen. Also in der Vergangenheit ist es ja so, die Wirtschaft wächst, die Emissionen wachsen auch, der Ressourcenverbrauch auch. Und alles ziemlich parallel. Wenn jetzt das Wirtschaftswachstum wächst und die Emissionen wachsen etwas weniger im Verhältnis, ist das eine relative Entkopplung. Wenn man es schafft, dass das Wirtschaftswachstum wächst und es werden tatsächlich weniger Emissionen emittiert, dann hat man eine absolute Entkopplung. So, diese Hoffnung auf grünes Wachstum funktioniert ja nur dann auf, wenn man es schafft, die Wirtschaft wachsen zu lassen und die Emissionen wirklich absolut zu senken. Und zwar möglichst schnell und hinreichend stark. Also so ein bisschen reicht das nicht, angesichts dessen, was uns droht. Oder auch angesichts der Klimaziele, die vereinbart wurden. Und ich will jetzt den folgenden drei Gründe nennen, warum man diese Wette auf grünes Wachstum ausschlagen sollte. Mein erstes Argument ist also ich nenne die jetzt nur die Argumente und dann führe ich sie aus. Die entpolitisierenden ökomodernen Strategien sind keine adäquate Antwort auf die Tendenzen einer Demokratiekrise. Auf die Tendenzen bin ich noch gar nicht eingegangen, das mache ich gleich. Der faustische Weg des Kolonialismus in der Naturbeherrschung ist in der Dichtung gescheitert und wird auch in der Realität misslingen. Und drittens, die Alternative zur faustischen Wette lautet eben nicht notwendigerweise Stagnation und Verzicht, sondern kann auch Emanzipation, Fortschritt und Freiheit bedeuten. Diese drei Argumente gehe ich jetzt im Folgenden durch. Ja, jetzt gehe ich nochmal auf die Tendenzen einer Demokratiekrise ein. Ich habe jetzt in der Überschrift mir das Tendenzen gespart, also deswegen würde ich eher von Tendenzen sprechen. Also die ökologische Modernisierung zielt ja auf so eine Art oder hofft auf eine passive Zustimmung, also es wird gar nicht probiert, Bevölkerung aktiv für irgendwie was zu begeistern, sonst reicht es, wenn man Dinge hinnimmt. Und es gab ja, wenn man jetzt zum Beispiel die Umfrageergebnisse zu, wie finden Sie die Energiewende, ist die wichtig, anguckt, eine sehr hohe passive Zustimmung in Deutschland, eigentlich ziemlich klein. Aber diese passive Zustimmung erodiert zunehmend. Und zwar immer dort, wo Leute sich betroffen fühlen und auch benachteiligt fühlen. Es gibt mittlerweile echt viele Konflikte um ganz konkrete Energieprojekte vor Ort. Und es wird auch zunehmend ein Wahlkampfthema, vor allem auf so Landesebene. Und von den Leuten, die sich auf lokaler Ebene engagieren, die haben teilweise sehr unterschiedliche Hintergründe und auch unterschiedliche politische Vorstellungen. Aber fast alle kritisieren die Art der Umsetzung der Energiewende. Also es gibt natürlich deliberative Verfahren und man kann Stellungnahmen eingeben und so weiter. Aber letztlich bleibt bei den Leuten hängen, die großen Entscheidungen sind schon gefällt. Wir dürfen jetzt noch ein bisschen besprechen, wo genau jetzt eine Windkraft entsteht oder so. Und ja, das führt so weit, dass es ein wirklich starkes Misstrauen gibt gegenüber den Leuten in der Politik und Wirtschaft, die die Entscheidungen fällen. Und es gibt sowas wie eine Repräsentationskrise, Leute fühlen sich da nicht vertreten. Und wenn man so in sich so diese Repräsentationskrise gibt, das eigentlich auch in anderen Handlungsfeldern, nicht nur in der Energiewende, glaube ich. Wenn man in so einer Situation ist, führt meiner Meinung nach diese entpolitisierende Strategie der Konfliktvermeidung nicht weiter. Weil man kommt unweigerlich jetzt an diese Ebene der Betroffenheit ran. Also erneuerbare Energien sind extrem flächenintensiv. Man braucht viel Fläche und aber möglichst verschiedenen Orten. Das heißt, zwangsläufig werden da neue Konflikte auftauchen. Und jetzt, wenn man insgesamt denkt, also die emissionsintensiven Produktions- und Konsummuster haben eine immense Bedeutung für unsere Gesellschaft. Und irgendwann, also es wird immer mehr der Punkt kommen, wenn wir jetzt irgendwas klimaneutral gestalten wollen, wird das irgendwie betreffen und es wird Leute geben, die gerade tangiert sind. Es gibt also immer Gewinner und Verlierer. Eigentlich logisch, jede Transformation hat das. Aber ich glaube, dass man, um Zustimmung zu einer Transformation zu kriegen und sie auch durchzusetzen, klar machen will, mit seiner Strategie, die man vorschlägt, wer soll denn jetzt eigentlich gewinnen und wer soll verlieren dabei. Und sich Unterstützung von den Leuten holen, die vielleicht jetzt immer zu den Verlierern zählten und jetzt endlich mal gewinnen sollen, was gar nicht so schwer ist bei der sozialen ökologischen Transformation. Es gibt Tendenzen an der Demokratiekrise auch deshalb, weil es auch große weil Akteure wie die AfD auf diese Repräsentationskrise auch irgendwie aufspringen und viel Politik gegen Projekte der erneuerbaren Energien machen und eigentlich runterkommen. Ablehnen, generell überhaupt so etwas wie eine Energiewende und eigentlich so bestehende Privilegien, die aus dieser fossilistischen Wachstumsparadigma stammen, beibehalten möchte. Und das Ganze aber koppelt mit einer Ablehnung pluralistisch-demokratischer Institutionen, das ist ja auch untergräbt. Das heißt, das ist nochmal eine andere Kritik der ökologischen Modernisierung aus einer reaktionären Position. Und auch da gibt es die Grenzen der entpolitisierenden Vermeidungsstrategien. Ich glaube, dass man, wenn man es mit solcher rechtsautoritären Kritik zu tun hat, braucht man eine Politisierung. Also da braucht man, also macht es nicht so viel Sinn, einfach zu sagen, wir haben Sachzwänge und deswegen machen wir das so, sondern man muss Visionen fit formulieren, man muss eigentlich Leute mobilisieren, dass sie selber Visionen einer gerechten sozialökologischen Transformation entwickeln und diese dann versuchen durchzusetzen gegen den Willen von anderen. Das trifft auch darauf zu, dass man eben Konflikte eingehen muss mit der Wirtschaft. Also es gibt einfach immer Akteure in der Energiekonzerne oder Immobilienwirtschaft, die, wenn man sich nicht versucht, in Konflikte mit diesen Akteuren geht, kann man nicht ernsthaft eine gerechte Transformation gestalten. Jetzt ein Sprung zu den Argumenten, die sich eher mit Kolonialismus und Naturbeherrschung beschäftigen. Ich starte hier wieder bei Faust. Demokratiekrise gibt es da nicht, weil Demokratie taucht da nicht auf. Also Faust geht zu seinem Küstenstreifen, guckt auf das Meer und da gibt es jetzt dieses Zitat, das ich auch wieder vorlese: Der herrscht Welle auf Welle Kraft begeistert, zieht sich zurück und ist nichts geleistet, was zur Verzweiflung mich beängstigen könnte. Zwecklose Kraft, unbändige Elemente, da wagt mein Geist, sich selbst zu überfliegen. Hier möchte ich kämpfen, dies möchte ich besiegen. Also in Faust gibt es ganz klar Elemente einer Naturbeherrschung. Faust leugnet den Eigensinn von Natur, er spricht von einer zwecklosen Kraft, er sieht da gar keinen Sinn. Und es ist auch nicht wert, das irgendwie zu bewahren. Er leugnet die Abhängigkeit des Menschen von Natur, geht umgekehrt davon aus, es ist möglich und sinnvoll, die Natur zu kontrollieren, sie zu besiegen, zu beherrschen. Und Natur soll unter gesellschaftliche Funktionslogik subsumiert werden. Also die Natur hat in seinem Fall eigentlich nur den Zweck, zu einem neuen kultivierbaren Boden und Wohnraum zu werden. Es geht um Reichtum, also er selbst wird dabei reich werden, und es geht um eine bestimmte Form der Modernisierung. Er möchte, dass die Leute da wohnen können. In Faust gibt es die Elemente des Kulturalismus. Die Natur- und Kulturlandschaft, die dort existiert, muss weichen. Die lebenden, dort lebenden Menschen werden zwangsumgesiedelt und die Arbeiter dann wie Knechte behandelt. Und Faust scheitert mit seiner Strategie. Das ist das Schöne. Faust selber wird zunächst blind und irgendwann stirbt er auch. Und sein Kolonialisierungsprojekt hält der Naturgewalt nicht statt, sondern geht runter. Und jetzt versuche ich, ähnliche Punkte bei der sozial-ökologischen Krise, die es ja tatsächlich gibt, zu finden. Also auch hier gibt es die Leugnung des Eigensinns von Natur. Also sozial-ökologische Krise haben wir, weil wir rücksichtslos Rohstoffe ausgebeutet haben, weil es im Prinzip keine große Bedeutung hatte, dass Ökosysteme zerstört werden, dass die Artenvielfalt reduziert wird und so weiter. Auch hier wird die Abhängigkeit des Menschen von Natur geleugnet und das ist letztlich auch ein Ergebnis der Versuch, Natur zu kontrollieren und Natur einseitig nutzbar zu machen. Und Natur unter gesellschaftlichen Funktionslogiken subsumiert, vor allem unter der ökonomischen Logik. Ich zeige das hier an einem Begriff, Ecosystem Services, also Ökosystemdienstleistungen, der interessanterweise in der Wissenschaft aus einer Ecke kommt, die eigentlich sich verstärkt im Umweltschutz einsetzen möchte. Und auch hier gibt es diese Unterordnung der Natur in die ökonomische Logik. Und zwar wird gesagt, okay, Natur kann nur gerettet werden, wenn sie einen monetären Wert hat. Deswegen geben wir der Natur jetzt einen Wert. Wir beziffern, wie viel ist diese Gegenwert. Welche Dienstleistung verbringt die für uns und welchen monetären Wert hat das? Das heißt, und natürlich, viel banaler ist es natürlich immer dann, wenn Natur einfach genutzt wird, um monetären Wert selbst zu schaffen. Aber ich finde es interessant, dass es auch von Akteuren, die eigentlich Umweltschutz vorantreiben wollen, so gesehen wird. Und Naturbeherrschung ist eben, es scheitert immer wieder. Es gibt Naturkatastrophen, man kann natürlich sie kontrollieren und die sozial-ökologische Krise ist natürlich das größte Scheitern der Natur bisher. Also dass es Klimawandel gibt, ist natürlich ein Zeichen, dass man nicht alles mit Natur machen kann, ohne dass es auf uns nicht selbst zurückfällt. Kolonialismus ist ebenfalls eine Ursache der sozial-ökologischen Krise, weil es geht da, also verursacht wurde die Krise von sogenannten imperialen Lebensweisen, also Lebensweisen, die systematisch darauf aufbauen, dass man exklusiven Zugriff hat auf Natur und Arbeitskraft im globalen Süden, dass man übermäßig, also letztlich über die Verhältnisse hinaus, materiellen Wohlstand generieren kann. Und diese Lebensweise hat sich eben historisch, vor allem in Ländern des globalen Nordens, etabliert und wird da immer noch gelebt. Ja, und es gibt eben die Ausbeutung von Ressourcen und Arbeitskraft im globalen Süden. Jetzt die Frage, welche Rolle spielt Neokolonialismus und Naturbeherrschung im Ansatz der ökologischen Modernisierung selber, also in dem Versuch, die soziale ökologische Krise in den Griff zu kriegen. Also ich würde sagen, das wurde natürlich modifiziert. Es ist nicht mehr die gleiche Intensität von Naturbeherrschung meinetwegen, aber diese Prinzipien wurden auch nicht überwunden. Es gibt weiterhin eine Unterordnung von Natur unter ökonomischen Logik. Also Klimaschutz hat den Zweck, Wachstum zu fördern. Und es ist immer noch so, dass ganz die Masse an Ressourcen für die kohlenstoffarme Infrastruktur des globalen Nordens aus dem globalen Süden kommen. Also zum Beispiel für Elektromobilität wird halt Lithium, Kobalt und Kupfer gefördert. Ich kann auch von Extraktivismus sprechen. Das führt in den Ländern des globalen Südens zu Wasserknappheit, zerstört Ökosysteme und auch lokale Ökonomien. Und wenn man das in der Größenordnung machen will, wie das irgendwie jetzt geplant ist, dann hat es immense Auswirkungen. Bioökonomiestrategie, also der Versuch, fossile Rohstoffe durch nachwachsende Rohstoffe zu ersetzen, indem man halt irgendwie Pflanzen anpflanzt und die als mögliche macht, das verschärft Landnutzungskonflikte. Also Land ist ja nicht im Überfluss da, sondern Land ist natürlich auch knapp. Und das schadet dann. Ja, es führt zu Konflikten, vor allem auch im globalen Süden, wo im großen Stil monokulturmäßig sowas angepflanzt wird. Und jetzt komme ich zum Scheitern oder zum womöglichen Scheitern. Eine wichtige Strategie, grünes Wachstum zu schaffen, ist Effizienz. Effizienzstrategien heißen also, Produkte sollen einfach effizienter sein. Zum Beispiel soll ein Auto weniger Benzin verbrauchen pro gefahrenen Kilometer. Und durch technische Innovationen schafft man das auch. Aber es werden nicht zwangsläufig wirklich Investitionen oder Ressourcen eingespart, weil es gibt sogenannte Rebound-Effekte. Also vielleicht wird ein gleichwertiges Auto weniger verbrauchen, aber Autos werden größer und schwerer. Kühlschränke auch. Leute sparen durch irgendwelche Innovationen Geld ein. Was machen sie mit dem Geld? Fliegen für eine Woche in Barcelona oder so. Das heißt, diese Strategie der Effizienz hat nicht den eigentlich gewünschten Effekt. Konsistenzstrategien, also das sind Strategien, die auf eine Kreislaufwirtschaft ziehen, es werden auch erneuerbare Energien dazu gezählt, die führen eben zu Landnutzungskonflikten und da gibt es Konflikte mit Biodiversität, Ernährungssicherheit und wenn das wirklich, da wird große Hoffnung drauf gelegt, dass man mit solchen Strategien in Zukunft viel erreichen könnte, da gibt es einfach diese Grenze, dass der Planet eben begrenzt ist. Ja, und das wisst ihr sicher alle, aber es ist natürlich eigentlich eine total massive Evidenz in der historischen Geschichte. Also es gibt zwei Jahre, in denen die globalen Emissionen wirklich gesunken sind. 2009 und 2020, und in beiden Jahren gab es einen Rückgang des Wirtschaftswachstums. 2009 wegen der globalen Wirtschaftskrise, 2020 wegen Corona. Und die Frage ist, wenn man schnell diese absolute Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Emissionen haben will, also wann soll das dann passieren? Ja, also man braucht eine drastische Reduktion der Emissionen. Es müsste im Prinzip sofort funktionieren und jedes Jahr die Entkopplung größer werden. Das passiert aber nicht. Das heißt, also ich gehe ganz klar davon aus, man wird mit der Strategie die Klimaziele verfehlen, die Ressourcenkonflikte werden sich verschärfen und neokoloniale Verhältnisse werden stabilisiert. Und ich denke, viele ahnen das eigentlich. Also die Argumente sind einfach erdrückend. Und warum hält man dann daran fest, an dieser Idee des grünen Wachstums? Da gehe ich kurz nach Faust. Was ist eigentlich Fausts Motivation? Er möchte Wohlstand und Macht. Deswegen heißt es Herrschaft, Gewinn, nicht Eigentum. Und er hat noch dieses Gemeinwohl-Idee, die Naturbeherrschung führt zu Wohlstand und Freiheit für alle. Ich lese das kurz wieder vor. Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muss. Und so verbringt, umrungen von Gefahr, hier Kindheit, Mann und Kreis entschieden. Ja. Solch ein Gehirn möchte ich sehen, auf freiem Grund mit freiem Volk stehen. Und das sind ganz ähnliche Motivationen, die auch die Hoffnung auf grünes Wachstum motivieren. Ich gehe jetzt auf das Fortschritt- und Freiheitsverständnis ein. Freiheit ist innerhalb des Wachstumsparadigmas vor allem die Unabhängigkeit des Individuums von Natur und von Gesellschaft. Und da gibt es einen liberalen Freiheitsbegriff, der vor allem die unternehmerische Freiheit betont, die Abwehrrechte gegenüber dem Staat und die Möglichkeit der individuellen Entfaltung. Und Fortschritt wird verstanden als eine Kombination von Technik und materiellem Wohlstand. Das ist das dominierende Fortschrittsidee. Und innerhalb des wachstumsbasierten Entwicklungsmodells gibt es sozusagen neben dieser Fortschrittsidee auch einfach noch den Zwang zu wachsen. Also wir können nicht in der bestehenden Gesellschaft nicht einfach, wir können aufhören zu wachsen, einfach so. Aber die Ökonomie wird zusammenbrechen, es wird Arbeitslosenzahlen geben, der Wohlfahrtsstaat könnte so nicht funktionieren. Wir sind natürlich auf so wie er aktuell organisiert ist, auf Wirtschaftswachstum angewiesen, um Sozialleistungen bezahlen zu können. Das heißt, es gibt auch diesen System in der Zwang zu wachsen. Und es gibt den Zwang, Fortschritt zu erzielen. Wir brauchen technische Innovationen, um diese Hoffnung auf grünes Wachstum überhaupt noch am Leben zu halten. Ich habe hier Ingenieuren geschrieben, das ist eine Debatte, die auch wieder stärker wird. Also die Einsicht, das wird wohl doch nicht so richtig klappen, wie es bisher geplant ist. Und dann bräuchten wir in naher Zukunft technische Eingriffe, also sowas wie Spiegelung der Sonneneinstrahlung oder eine Verdunklung des Himmels, um die Erde wieder abzukühlen. Das wird irgendwann als Sachzwang kommen. Und dann als alternativlos dargestellt. Könnte ich mir vorstellen. Und diese Motivation für die Welt auf grünes Wachstum findet sich auch wieder im Koalitionsvertrag. Und hier möchte ich nochmal ein passendes Zitat vorlesen. Die Welt ist am Beginn eines Jahrzehnts im Umbruch. Deshalb können wir nicht im Stillstand verharren. Also hier der Zwang, weiter sich dynamisch zu stabilisieren. Also man muss immer weiter Fortschritt erzeugen, sonst hat man da keine Chance. Die Klimakrise gefährdet unsere Lebensgrundlagen und bedroht Freiheit, Wohlstand und Sicherheit. Deutschland und Europa müssen angesichts eines verschärften globalen Wettbewerbs ihre ökonomische Stärke neu gründen. Was könnte eigentlich eine Alternative sein? Auch in Faust gibt es Alternativen. Es gibt nämlich die Kritik von Philemon und Baucis. Das ist ein älteres Ehepaar, das auf diesem Küstenstreifen wohnt und eben auch weichen soll. Und sie möchten auch nicht gehen. Und sie äußern Kritik. Sie kritisieren die Brutalität gegenüber Natur und Menschen. Sie kritisieren den Herrschaftsanspruch von Faust und dass sie sozusagen also andere einfach zu Untertanen zu machen. Und sie wollen einfach konkret nicht umgesiedelt werden und sie werfen da Faust eine Missachtung des Vorsorgeprinzips vor. Also wenn man nicht genau weiß, welche Konsequenzen etwas hat, dass man lieber vorsichtig sein sollte im Umgang mit Natur. Das heißt, sie trauen nicht dem neuen Standort, wo sie wohnen sollen. Und auf unsere aktuelle Situation übertragen gibt es die Kritik der Klimagerechtigkeitsbewegung, die eigentlich eine ähnliche Stoßrichtung hat. Zunächst einmal wird gefordert, die ökologischen Fragen systematisch zu einer Gerechtigkeitsfrage zu definieren. Und da geht es natürlich zum einen um die angesprochenen Gewinnerinnen und Verliererinnen in unserer Gesellschaft selber, aber es geht vor allem, und das ist auch nochmal eine wichtige Komponente, es gibt internationale Gerechtigkeit, also wir können ja nicht auf Kosten zukünftiger Generationen hier das Klima versauen. Und ganz fundamental, weil es ein großer Unterschied zur Mainstream-Gesellschaft ist, es gilt globale Gerechtigkeit. Wer leidet eigentlich am meisten unter dem Klimawandel und wer hat eigentlich am meisten da zu beigetragen? Sie fordern eine Vertiefung der Demokratie, dass ernsthaft darüber gestritten wird, wo und wie können wir eigentlich in der klimaneutralen Gesellschaft umwandeln. Und sie fordern auch letztlich grundsätzlich gewandeltes Verhältnis zur Natur und das Vorsorgeprinzip ernst zu nehmen. Ich versuche jetzt noch ein anderes Verständnis von Fortschritt, also nicht eins, was ich mir selbst ausgedacht habe, sondern was es gibt, und das gleiche auch für Freiheit vorzustellen, die sozusagen die Motivation für einen anderen Umgang mit der sozial-ökologischen Krise darstellen. Bei Fortschritt greife ich auf Adorno zurück, der sagt, Fortschritt ist eigentlich, also wirklich der Fortschritt ist die Vergrößerung von Handlungsoptionen und die Verringerung von Zwängen. Also wenn man die Wahl hat, sich frei zu entscheiden und das bis dahin geschafft hat, dass man diese Unabhängigkeit hat, dass dann hat man Fortschritt erreicht. Deswegen kann Fortschritt bei Adorno auch erst dort beginnen, wo es keinen Zwang mehr zum Fortschritt gibt.
Weil wenn ich gezwungen bin, bestimmte Forschung zu machen, dann habe ich keine Wahlfreiheit. Und das bedeutet natürlich, bezogen auf das, was ich vorhin gesagt habe, dass man dieses Fortschritts- und Wachstumszwang überwinden muss, um wirkliche Fortschritte erreichen zu können. Und auf dieser Basis könnte man auf Freiheitspotenzial ausgelotet werden. Also man könnte sich darüber demokratisch streiten, was soll eigentlich produziert werden, wie wird Arbeit verteilt, wer lohnt, wie wollen wir das Verhältnis von Lohn und Reproduktionsarbeit eigentlich gestalten. Der Freiheitsbegriff wurde ja, die Version, die ich vorgestellt habe, ist ja im Prinzip ein engerer Freiheitsbegriff und der müsste gekoppelt werden oder rückgekoppelt werden auch an einen Gleichheitsbegriff und das ist auch alles überhaupt nicht neu. Ich habe hier ein wirklich sehr schönes Zitat von Polanyi, der hat das 1944 geschrieben, Karl Polanyi, der hat das Buch Die große Transformation geschrieben und ich finde das so passend, weil auf dieses Buch beziehen sich in der aktuellen Transformationsdebatte total viele Leute und es taucht überall auch in der Politikberatung für die Bundesregierung wird immer von Transformation im Sinne von Polanyi gesprochen und interessanterweise wird es total verkürzt dargestellt und dass Polanyi sich für demokratischen Sozialismus eingesetzt hat, das kommt da nicht vor. Ja, und bei Polanyi ist eben sein Freiheitsverständnis folgendermaßen: Das Ende der Marktwirtschaft könnte den Anfang einer Ära nie dagewesener Freiheit bedeuten. Rechtliche und praktische Freiheiten könnten größer und allgemeiner werden als je zuvor. Regelung und Kontrolle könnten Freiheit nicht nur für die wenigen, sondern für alle verwirklichen. Freiheit nicht nur als ein schon vom Ansatz her pervertiertes Recht der Privilegierten, sondern als ein verbrieftes Recht, das weit über die engen Grenzen des politischen Bereichs in der inneren Struktur der Gesellschaft schlechthin reicht. Also Polanyi argumentiert, dass es ja total perfide ist, zu glauben, Regulation würde Freiheit widersprechen, weil erst die Regulation dazu führen könnte, dass Freiheit für alle ermöglicht wird. Und die ökologische Dimension hat bei Polanyi selbstverständlich nicht so eine Rolle gespielt, wie sie jetzt spielen sollte, deswegen sollte man es auch noch mit einer Selbstbeschränkung oder mit einer gesellschaftlichen Selbstbeschränkung kombinieren. Und die Abhängigkeit von Natur auch wirklich anerkennen. Kritische Theorie wird immer gesagt, Freiheit ist eigentlich die Möglichkeit zu reflektieren darüber, dass wir in der permanenten Abhängigkeit als Individuum von Gesellschaft und Natur stehen, also dass diese drei Komponenten ständig miteinander verknüpft sind und man darüber sich Gedanken machen kann, wie möchten wir das gestalten. Und man könnte eben durch eine bewusste Selbstbeschränkung versuchen, Potenziale gesellschaftlicher Freiheit auszudrücken. Freiheit würde dann eben bedeuten, dass es weniger Lohnarbeit gibt. Das ist mal ein Beispiel. Es gibt ein Buch von Kant, das ist so ein Postwachstumsökonom, der spricht davon, dass man eine Kultur oder ich würde sagen solidarische Kultur der Selbstbeschränkung sich wieder aneignen sollte. Und da gibt es eine ganz klar nicht um individuellen Verzicht, sondern es geht darum, dass man es schafft, gesellschaftliche Vereinbarungen, gesellschaftliche Institutionen der Selbstbeschränkung zu schaffen. Man bräuchte Ausgaben der Regelung der Beschränkung und beschränkt werden könnte, zum Beispiel Vermögen, Einkommen, inventionsintensive Praktiken. Und ich würde sagen, dass so eine Kultur der Selbstbeschränkung das Potenzial hat, Demokratie wieder zu überleben, weil es zu einer egalitären Gesellschaft führen würde und Menschen Handlungsmacht verleihen könnte. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, um überhaupt dahin zu kommen, braucht man schon eine Auswahl von Demokratie. Also vor allem muss wieder darüber gesprochen werden, was es heißt, Wirtschaft zu demokratisieren. Also Wirtschaftsentscheidungen demokratisch zu fällen und das als ein Anliegen nicht eines Unternehmens oder eines Einzelakteurs zu sehen, sondern als gesellschaftliches Problem. Also das ist schon angedeutet habe, dass man darüber demokratisch verhalten muss, was soll eigentlich überhaupt produziert werden und wie viel von irgendwas. Ja, es gibt auch schon durchaus Anknüpfungspunkte, wo man sowas findet, also Praktiken des Commoning, also Praktiken, in denen Güter gemeinsam benutzt werden und man sich darüber einigt, wie man etwas nutzt und wie man sich organisiert. Das kann Wohnprojekte sein, das können Gemeinschaftsgüter sein und so weiter, Gemeinschaftsgärten. solche Arten des Kommuniken gibt es und da wird kollektive Organisation eingeübt, Solidarität und Aneignung. Und sowas müsste man eben im großen Maßstab gesellschaftlich da sich was eine Scheibe abschneiden. Und eben die Forderung der Klimagerechtigkeitsbewegung nach einer wirklich ambitionierten Transformation und nach einer Ausweitung für Demokratie bilden natürlich auch Angriffspunkte. Hier ist eine Übersicht der Literatur, die ich zitiert habe. Das könnt ihr euch, kann man sich, wenn man will, im Nachgang noch gucken. Und hier ist noch ein Vorschlag für nächstes Wochenende, was man da machen kann. Vielen Dank. Ja.